Meine eine Freundin ist jetzt fertige Ärztin seit ein paar Monaten. Die andere arbeitet bei der Weltbank in Washington und ich mache die Tischlermeisterausbildung. Und es ist einfach so super unterschiedlich und alle haben so ihre, oder größtenteils alle, so ihre kleine Nische gefunden und sind da mega gut drin. Das finde ich so schön.
Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 11 mit Hanna Rotthaus. Hanna ist 27 und angehende Tischlermeisterin. Hanna und ich kennen uns aus dem Studium in Mannheim und als wir alle mit dem Bachelor fertig waren und dann in Praktika, in Jobs oder in den Master gestartet sind, da hat Hanna quasi nochmal von vorne angefangen und eine Tischlerausbildung begonnen. Statt 3000 Euro Einstiegsgehalt hatte sie dann 350 Euro Ausbildungsvergütung und statt in der Mastervorlesung saß sie in der Berufsschule. Hannas Mut, nochmal so neu anzufangen, hat mich total beeindruckt. Und umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, im Gespräch mit ihr zu sehen, wie glücklich sie mit dieser Entscheidung ist und wie sehr sie mit der Tischlerei ihr Ding gefunden hat. Hanna und ich reden in dieser Folge über den Alltag als Handwerkerin, über Zukunftsperspektiven in einem Job, der echt auf die Knochen geht und darüber, warum ein Badezimmerschrank 2000 Euro kosten muss. Von ihr wollte ich wissen, Hanna, wie geht Neustart? Wenn euch Hannas Geschichte inspiriert und auch ihr Ideen für Gäste habt, wenn ihr was fragen wollt oder sonstiges Feedback habt, dann erreicht ihr mich unter lehrjahre.podcast@gmail.com und auf Instagram unter lehrjahre-podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, dann klickt auf Abonnieren und hinterlasst einen Kommentar auf Apple Podcasts. Das hilft auch, damit andere Leute den Podcast besser finden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Hanna bei Lehrjahre Nummer 11. Was ist schlimmer, Langeweile oder Stress?
Langeweile.
Bist du Künstlerin oder Handwerkerin?
Beides.
Das geht natürlich eigentlich nicht, aber okay, du hast die Regel direkt gebrochen. Bist du Perfektionistin oder einfach mal machen?
Perfektionistin.
Mittagessen gehen oder Tupperdose dabei?
Tupperdose.
Heimatverbunden oder Weltenbummlerin?
Heimatverbunden.
Wie sieht's in der Werkstatt aus? Hatte alles seinen Platz oder ist das eher kreatives Chaos?
Alles hat seinen Platz.
Hallo Hanna, willkommen im Podcast.
Hallo Luisa.
Du hast VWL und Anglistik studiert. Du hattest den Bachelor in der Tasche und dann, wenn viele ins Berufsleben starten, bist du eigentlich zurück auf los und hast nochmal eine Ausbildung zur Tischlerin begonnen. Was hat dir im Studium gefehlt?
Also ich habe schon, glaube ich, ziemlich früh gemerkt, dass das Studium nicht so richtig das Wahre war. Das war auch von Anfang an mehr so eine Notlösung, weil ich keine Idee hatte, was ich machen sollte nach dem Abi. Und dann habe ich diesen Studiengang gefunden und dachte so, ach, ein bisschen Kulturwissenschaft und ein bisschen Wirtschaft. Und danach kann ich immer noch mal gucken, was daraus werden wird. Und habe das dann im Endeffekt einfach nur durchgezogen, weil ich dachte, es war überhaupt nicht anspruchsvoll für mich. Ich habe mich da überhaupt nicht reingehangen und das Studium hat aus anderen Gründen Spaß gemacht, weil ich gerne in Mannheim war und coole Leute kennengelernt habe und das darum eine tolle Zeit war. Aber genau, und ich dachte eben, ein Bachelor kann nicht schaden, ich mache das jetzt mal zu Ende und habe da so bis vor einem halben Jahr vor Studiumsabschluss gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was ich dann damit mache und wie das dann bei sowas immer ist, kam dann irgendwann so Ratlosigkeit und Panik in Anbetracht des baldigen Endes. Und dann habe ich hin und her überlegt und genau, war irgendwie, wie gesagt, da nie so richtig happy mit und habe auch in den Praktika, die ich da gemacht habe, die teilweise cool waren.
Was hast du da so gemacht?
Ich war bei der Berlinale in der Presseabteilung und bei so einem Start-up. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was die gemacht haben, irgend so ein B2B. Plattformsgedöns. Und ja, und irgendwie nichts davon fand ich so super geil. Und ich glaube, es liegt auch größtenteils daran, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, jeden Morgen in so ein Büro zu gehen und dann am Computer zu sitzen. Und Punkt. Eigentlich egal, wofür oder was ich da machen würde, würde ich wahnsinnig werden. Und genau.
Und war die Entscheidung für die Tischlerei dann so eine Bauchentscheidung, so, da mache ich jetzt einfach erstmal das oder war das dann lang überlegt? Du hast gesagt, okay, diesen Weg mit dem Studium weiterzugehen ist es nicht und dann hast du lange dir Gedanken gemacht, wie du jetzt den nächsten Schritt angehst.
eine Mischung so ein bisschen. Also ich glaube, das kam, es war ein bisschen so eine fixe Idee. Und ich glaube, das kam daher, ich habe im Sommer vor dem Bachelor war ich in Griechenland, war so eine ganz strange Connection, in einem Kloster, wo ich 3 Wochen lang wie so eine Art kleines Mini-Sozialpraktikum gemacht habe und geholfen habe, so bei dem Alltag da, und wir haben so ein paar Sachen da gebaut und beim Kochen geholfen, und ich war da einfach und habe da unter anderem eine andere Berlinerin noch kennengelernt, die Tischlerin war und schon ein bisschen älter, auch nicht mehr in dem Beruf gearbeitet hat, so richtig. Aber mit ihr habe ich da relativ viel drüber gesprochen und irgendwie hat sich das so eingenistet. Und dann dachte ich, das ist ein mega cooler Beruf. Und
hast du die dann nochmal angerufen dieser Bachelor-Ends-Phase?
Nee, gar nicht. Aber auf jeden Fall mega oft an sie gedacht. Und dann einfach Tischlereien angerufen, mit dem Vater von einer Freundin gesprochen, der Tischler ist, beziehungsweise auch eine Tischlerei hat in Berlin. Und hab dann so auf den letzten Drücker, weil ich eigentlich schon viel zu spät war für das Ausbildungsjahr, dann ab September noch in einer Tischlerei einen Praktikumsplatz bekommen, direkt nach meiner Bachelorabgabe quasi für 2 Wochen. Und das war mega cool. Und dann bin ich da geblieben und hatte noch so eine Woche Pause und habe dann die Ausbildung angefangen. Es ist irgendwie dann einfach so passiert tatsächlich.
Wie hat dein Umfeld, wie haben deine Eltern oder vielleicht auch deine Freunde, gerade auch die Studienkollegen vielleicht, auf diese Entscheidung reagiert?
Also vor der Reaktion meiner Eltern hatte ich ein bisschen Schiss tatsächlich. Aber es war super positiv. Weil ich glaube, weil ich auch da selber so von überzeugt war, und ich glaube auch, weil die meisten Leute in meinem Umfeld natürlich gemerkt haben, dass dieses Studium ja für mich so ein bisschen pointless war und ich da so unzufrieden war mit. Und dann war ich so begeistert von dieser Sache und alle waren natürlich auch begeistert mit mir. Von daher, also selbst meinem kritischen Vater habe ich da keine Missbilligung entlocken können. Er fand das, glaube ich, ganz cool. Konnte das noch nicht so richtig übereinbringen mit mir, weil er mich irgendwie nicht als Handwerkerin gesehen hat, glaube ich. Aber der meinte so, ja, mach mal, wenn du so Bock drauf hast, dann mach mal. Und dann
hätte es einen Unterschied gemacht, wenn er anders reagiert hätte? Wärst du dann nochmal mehr ins Straucheln gekommen?
Ja, ich glaube schon. Ich lasse mich auch von sowas auf jeden Fall beeinflussen. So, also denkt natürlich dann auch mehr selber drüber nach, wenn ich Kritik von außen bekomme oder Zweifel von außen kommen, dann ruft es das natürlich, weil das hatte ich ja natürlich auch, diese Zweifel, oder das hätte das dann schon noch mal mehr zutage gefördert wahrscheinlich.
Dein Vater hatte dich ja damit eben nicht so übereinander gebracht, hast du gerade schon mal gesagt, aber springen wir mal so ein bisschen zurück, vielleicht an deine eigenen Erinnerungen in deine Kindheit. Warst du da auch schon irgendwie handwerklich unterwegs oder weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
Ich war da, glaube ich, ziemlich unstet. Also ich habe so, das, woran ich mich erinnern kann, sind so sämtliche Berufe, die Kinder mal werden wollen, je nach Phase. Wollte ich Journalistin werden, Tierärztin, auf jeden Fall nie Tischlerin. Das kam mir gar nicht in den Sinn. Wie gesagt, es kam mir auch vorher nie in den Sinn, eine Ausbildung zu machen. Es war immer klar, dass das Studium so ein logischer Schritt ist. So.
Und erinnerst du dich, ob du irgendwie gerne gebastelt hast oder so? Oder woher, also außer diesem Gespräch in Griechenland, wo dieser Beruf als Tischlerin gut klang, woher hattest du das Vertrauen, dass du das auch gut kannst?
Hatte ich gar nicht so richtig. Also ich bin schon ein ziemlich praktischer Mensch, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich früher super viel in meiner eigenen kleinen Holzwerkstatt gewerkelt habe und da irgendwie einschlägige Erfahrung gesammelt habe oder so, überhaupt nicht. Ich habe das einfach ausprobiert und habe, glaube ich, auch auf jeden Fall länger gebraucht als andere Leute, um da so reinzukommen und allein so, also klingt jetzt mega dumm, aber so Werkzeuge benennen zu können. oder ja, einfach so, das ist schon so ein bisschen wie so ein Fachjargon. Und teilweise stand ich dann da und war natürlich dann auch relativ alt, also mit dieser Ausbildung zu beginnen, mit 21, das ist irgendwie auf jeden Fall war älter als normal. Und das war schon irgendwie auch eine merkwürdige Situation, weil ich mich teilweise richtig dumm gefühlt habe.
Weil es vielleicht auch einfach in deinem Alltag und deiner Realität vorher nicht so eine Rolle gespielt hat. Ja. Ne? Du bist einfach diesen Werkzeugen zum Beispiel vorher nicht begegnet. Ne?
Also ich habe auch schon vorher alles selber gemacht in der Wohnung. Ich bin schon, also ich kann das schon, konnte das schon vorher auch ganz gut, aber ja, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall keine Bastlerin oder so.
Wie waren denn dann diese 2 Wochen Praktikum in der Tischlerei, bevor die Ausbildung losging? Warst du da sehr nervös, weil es einfach eine komplett andere Berufssituation ist, als es vielleicht in deinen Praktika vorher der Fall war, wo man halt im Büro war und wo man sich natürlich auch immer so ein bisschen hinter seinem Computer verstecken kann und so?
Ich war schon sehr nervös, aber ich bin bei sowas immer nervös. Also ich war auch nervös bei den anderen Praktika, einfach gar nicht unbedingt wegen der Arbeit, weil ich finde, das ist immer da kommt man dann rein und am Anfang wird man angeleitet und irgendwann läuft es, sondern auch viel so wegen neue Menschen und wie finde ich mich da rein und wie reagieren die anderen auf mich und werde ich mich da wohlfühlen, was mache ich in meinen Pausen, und darum war ich super nervös, aber nicht mehr nervös als bei anderen ähnlichen Situationen.
In Mannheim, als du dann in diesem letzten halben Jahr vor deinem Abschluss warst und sich so ein bisschen die Panik übermannt hat, was mache ich denn jetzt eigentlich? Welche Optionen sind da durch deinen Kopf gegangen? Hast du noch drüber nachgedacht, vielleicht einen Master zu machen? Hast du überlegt, einfach schon anzufangen zu arbeiten, aber in einem Bürojob? Was waren so die Dinge, die da als Optionen auf dem Tisch lagen?
Sowohl als auch. Also ich habe über Master nachgedacht. Ich hatte überlegt, nochmal im Ausland zu studieren. Ich habe alle möglichen Unis und Masterstudienplätze angeguckt. Ja, auch so in die Richtung der Praktika, die ich gemacht hatte, ob ich irgendwie nach Berlin zurückgehe und in irgendeinem Marketing-Job erstmal arbeite und gucke, was ich mache, waren auf jeden Fall alles Optionen. Aber ich kann mich da tatsächlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ob ich das so ernsthaft erwogen habe. Es ging dann ziemlich schnell, dass ich diesen Tischlerfaden aufgegriffen habe. Und mich dann darauf konzentriert habe. Also dann ab dem Zeitpunkt habe ich auch keine weiteren Optionen mehr verfolgt eigentlich.
Bei dieser Abwägung, was als nächstes kommt, welche Rolle hat da Geld gespielt? Ich habe mal nachgeguckt, so als Gesellschaftswissenschaftlerin liegt das Einstiegsgehalt bei 33.000 Euro. Das sind irgendwie 2.750 Euro brutto im Monat. Und du kannst vielleicht besser sagen, was du in der Ausbildung verdient hast, aber meine Google-Recherche hat dir gegeben ein Jahr 1 500 Euro, ein Jahr 2 ungefähr 6 und ein Jahr 3 700 Euro.
Ja, das ist nach neuem Tarif. Ich habe noch 350 bekommen im ersten Jahr. Und dann knapp mehr als 400 im zweiten und 500 im dritten.
Hast du diese Abwägung überhaupt gemacht, die ich gerade im Kopf so durchgerechnet habe?
Nee, gar nicht. Also tatsächlich denke ich über Geld immer als letztes nach, ein bisschen. Und hatte jetzt auch im Studio oder davor nicht so super viel. Das heißt, es war kein richtiger Rückschritt. Ich habe auch immer noch gearbeitet, also hatte so einen 450-Euro-Job neben der Tischlerlehre. Dadurch konnte ich mich auch selbst finanzieren.
Wann hast du den gemacht? Also wie sah dann deine Woche in der Ausbildung aus? Also Schule, dann der praktische Teil in der Tischlerei und dein Nebenjob. Wie kriegt man das alles übereinander?
Also ich habe genau normal 5 Tage die Woche gearbeitet. Und ich hatte einen sehr komfortablen Nebenjob im Büro meines Vaters, wo ich meine Zeit ziemlich frei einteilen konnte. Ich war dann meistens noch einen Abend in der Woche nach der Arbeit in der Tischlerei da. Manchmal habe ich das von zu Hause aus gemacht und meist dann noch am Samstag für so ein paar Stunden. Also ich habe so circa 20, 25 Stunden pro Monat noch dazu gearbeitet.
Wie denkst du jetzt drüber nach, wenn du nach vorne guckst? Du sagst, über Geld denkst du eigentlich nicht so nach, aber wenn du vielleicht deinen Lebensstandard mal verändern möchtest oder wenn du mal eine Familie haben möchtest oder so, denkst du dann manchmal drüber nach, so hu, ich hätte das auch zumindest finanziell ein bisschen einfacher haben können?
Nee, also wirklich gar nicht.
Warum ist dir das so egal?
Also es ist ja, zum einen ist es ja nicht so, als würde es als Tisch dabei diesem
Ein paar hundert Euro bleiben.
Paar hundert Euro bleiben, genau. Man verdient schon okay. Und ja, ich denke, also es wird, ich denke, ich gehe irgendwie davon aus, dass es immer genug sein wird, damit ich mir das leisten kann, was ich will. Und wenn ich mehr will, dann wird sich irgendwas verändern. Dann mache ich mich selbstständig oder gehe weg von dem reinen Werkstattjob und mache eher sowas wie Projektleitung. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Und ist auch so im auf lange Sicht das, was ich gerne machen will. Also ich will jetzt nicht mein Leben lang in der Werkstatt stehen und auf Montage fahren. Das ist einfach auch so ganz profan gesundheitlich eine ganz schlechte Idee. Also die ich kenne so viele Tischler, die mit Mitte 30 einen Bandscheibenvorfall hatten oder einfach, das ist super, super anstrengend. Und
was sind dann die Alternativen? Also was macht man dann, wenn man sagt, okay, täglich auf Montage fahren, der Werkstatt stehen, ist nicht so die langfristige Lösung? Wie kann so ein Job dann aussehen in, sag ich mal, 10, 15 Jahren für dich?
Es kommt so, also in meinem Fall, ich mache ja jetzt den Meister gerade und das ist für mich ja so perspektivisch dann darauf ausgelegt, dass ich entweder meine eigene Werkstatt habe und die Planung mache und andere Leute arbeiten für mich und machen die Ausführung. Oder ich gehe in einen größeren Betrieb und mache das Gleiche, nur eben angestellt, was mir, glaube ich, super viel Spaß machen wird. Also diesen Teil mag ich super, super gerne.
Den Planungsteil?
Ja, und auch mit den Leuten reden und rausfinden, was sie gerne hätten und Entwürfe machen, das absprechen und am Ende dann bei was rauskommen. Und dann, also das ist schon ein mega cooler Teil des Ganzen. Und genau, aber so, das sind Optionen für mich im Allgemeinen. Also die Leute, von denen ich jetzt sprach, die irgendwie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, die machen dann teilweise sowas wie Berufsschullehrer werden oder in so einem überbetrieblichen, in einer überbetrieblichen Werkstatt Lehrlinge ausbilden oder.
Was ist eine überbetriebliche Werkstatt?
Also es gibt die Möglichkeit, die Ausbildung zu machen in einem ganz regulären Betrieb. Das heißt, man arbeitet mit und geht immer wieder in die Berufsschule. Mhm. Und genau, es ist ein ganz normales Unternehmen, wo du quasi angestellt bist. Für Leute, die aus verschiedenen Gründen wegen Lernschwäche oder aus sozial schwachen Familien oder so super schlecht in der Schule gewesen, dass sie in keinen normalen Betrieb reinkommen würden, gibt es die Möglichkeit, ja, in wie so eine Art schulische Betriebe reinzukommen und dort die Ausbildung zu machen. Das heißt, es gibt keine Kundenaufträge, die bearbeitet werden, sondern wie so eine Art
wie so ein Projekt, so ein Lernprojekt sozusagen, genau, in dem man es
genau
lernt.
Und da sind dann meist richtig viele. Also es ist wie so eine Schulklasse, 15, 20 Auszubildende, die in so ganz großen Werkstätten die ganze Zeit so kleine Schubkästen fertigen.
Wie ist eigentlich die Bewerbersituation? Also wenn man liest ja immer, es gibt irgendwie tausende unbesetzte Ausbildungsstellen und so, also haben quasi alle auf dich gewartet, als du dann entschieden hast, Tischlerin zu werden, oder war das schon umkämpft?
Also zum einen glaube ich, dass es bei Tischlern gerade so wieder so einen kleinen Aufschwung gibt. Und gerade bei den Tischlereien, die ja noch so schöne, klassische Arbeiten machen und Möbelbau machen und Wert legen auf Design und so ein bisschen diesen Ruf haben und nicht eine reine Bautischlerei sind, die Türen und Fenster einbauen, ist, glaube ich, die Nachfrage schon groß und dass viele Leute oder viele, viele Bewerber da Interesse dran haben. Also ich hatte auch, wann immer ich mich dann noch jetzt beworben habe, nicht den Eindruck, dass da zumindest in diesem spezifischen Bereich ein großer Fachkräftemangel herrscht.
Waren manche Leute auch skeptisch vielleicht, ob du es richtig anpacken kannst? Also so, ne, weil du kommst so als Studentin und überlegst jetzt plötzlich Tischlerin zu werden. Gab es da auch so, sag ich mal, ich stelle mir da so klassische Handwerksmeister vor, die da einfach sehr skeptisch sind, ob du jetzt auch wirklich da auf dem Bau und so mit anpacken kannst?
Also ganz am Anfang schon, mittlerweile gar nicht mehr. Also ich hatte jetzt gerade auch eine Bewerbungssituation nochmal, da hatte ich das gar nicht mehr.
Wie bist du damit umgegangen? Oder wurde dir überhaupt so die Frage gestellt oder war das so, hast du so implizit so ein paar Kommentare bekommen oder so?
Also in dem Betrieb, wo ich dann dieses Praktikum gemacht habe und so weiter, glaube ich, ging es dann relativ schnell, dass es kein Thema mehr war, weil ich mich bewiesen habe quasi. Und so richtig negative Kommentare habe ich auch nie bekommen. Manchmal ist es dann so, und das nervt mich auch wirklich sehr, wenn ich auf Baustellen bin zum Beispiel, was nicht so häufig vorkommt, aber manchmal schon, wo dann auch noch andere Gewerke so rumwurscheln und ich komme da hin und will irgendwas machen, dann ist es nicht negativ, aber schon so, dass dann viele kommen und mir Sachen abnehmen wollen oder
so, das heißt, nicht so schwer tragen, genau. Und so.
Und das ist ganz süß, aber ich weiß nicht, irgendwie stört es mich. Weil sowas.
Lässt du dir die Sachen dann abnehmen oder sagst dann so, nein, ich kann das selber tragen?
Ja, letzteres.
Auch in diesem Ton?
Natürlich sehr charmant.
Was hat dir die Ausbildung gegeben, was dir das Studium nicht gegeben hat?
Ausgefüllte Tage und so ein, ja, irgendwie so eine Zufriedenheit. Ich glaube, ich brauche das total, dass ich jeden Morgen aufstehe und früh aufstehe. Und
wie früh?
Also in der Ausbildung habe ich um 8 Uhr angefangen zu arbeiten. Jetzt gerade um 7.30 Uhr. Also ich stehe so gegen 6 auf ungefähr. Und genau, ich finde das super. Ich komme dann nach Hause um 17 Uhr ungefähr und bin mega erschöpft, aber auf so eine richtig gute Art und Weise. Und ich habe mega, mega viel Spaß bei der Arbeit. Die Tage gehen auch in den allermeisten Fällen wahnsinnig schnell vorbei. Ich habe nie so ein Gefühl von Länge. Eher so, dass ich denke so, wow, dafür habe ich jetzt gerade schon wieder 2 Stunden gebraucht. Das war eigentlich nicht so geplant. Und das habe ich total vermisst im Studium. Das habe ich auch zwischendurch jetzt im letzten Jahr immer wieder vermisst, weil ich, sobald es so eine gewisse Zeit überschreitet, finde ich das nicht mehr angenehm, meine Tage frei einteilen zu können und so viel, das muss so viel Antrieb aus mir selbst herauskommen und es ist für mich viel, viel einfacher, wenn ich so von außen quasi gesagt bekomme, okay, du musst hier um 7:30 sein und dann bin ich da und muss früh aufstehen und es tut mir richtig gut. Dadurch fühle ich mich wahnsinnig produktiv und bin sehr zufrieden mit mir selber.
Gibt es umgekehrt Situationen, in denen du das Studium vermisst oder einen Aspekt des Studiums?
Ja, also schon. Jetzt nicht das, was ich studiert habe per se, aber schon so die Studiumssituation. Ich überlege gerade, ob ich nach dem Meister irgendwann nochmal nach Garmisch gehen will. Da gibt es so eine Schulen für Holz und Gestaltung, heißt das. Da kann man wie eine Art Fortbildung machen, auf den Meister aufbauend. Das dauert 2 Jahre, also ist Masterlänge und heißt Raum- und Objektdesign. Und sowas fände ich nochmal super, einfach weil, um zurückzukommen, das Studium halt in der Hinsicht Freiheit gibt, als dass ich zum Beispiel dann in dem die Werkstätten zur freien Verfügung hätte und einfach machen könnte, ohne dass ich diesen Kundenauftrag bearbeiten muss oder genau dort um 12 Uhr sein muss, sondern ich kann einfach so Sachen ausprobieren. Und
gibt einem noch mehr so kreativen Raum. Mhm.
Ja.
Du machst ja gerade den Meister, das hast du schon gesagt. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz erklären, wie gerade dein Alltag aussieht? Also wie teilt sich das auf zwischen Arbeiten und zwischen dann Meisterschule und wer sitzt da so mit dir in der Meisterschule?
Also, ich arbeite gerade von Montag bis Donnerstag und hab den Freitagvormittag frei. Gehe dann um 15 Uhr in die Schule und auch am Samstag dann von 8 bis 15 Uhr. Also habe so anderthalb Wochenendtage Meisterschule.
Jedes Wochenende?
Jedes Wochenende.
Für genau. Wie lange?
Knapp 2 Jahre. Also jetzt noch anderthalb. Und genau.
Und was macht ihr dann in der Meisterschule? Ist das Frontalunterricht oder baut ihr da eigentlich auch weiter Sachen?
Das ist Frontalunterricht, das ist wie Schule. Also größtenteils Theorie. Wir haben so schon so ein bisschen nach Fächern aufgeteilt. Verschiedene Themen, die bearbeitet werden. Werkstoffkunde, Stilkunde, Freihandzeichnen. Wir lernen CAD-Programme, also so Zeichenprogramme am Computer. Und haben auch zwischendurch immer mal wieder so praktische Einheiten für Oberflächentechnik zum Beispiel, also Lackieren, Furnieren und so weiter. Haben noch einen Maschinenkurs, der quasi darauf ausgelegt ist, dass wir auch einweisen können, also nochmal über die Gesellenqualifikation hinaus, dass wir Mitarbeiter und Auszubildende an den Maschinen betreuen.
Weil als Meisterin darfst du dann auch selber ausbilden.
Ja.
Und du musst aber auch eigentlich einen Meister machen, weil es gibt eine Meisterpflicht für Tischlerei. Du dürftest nicht selber, also nicht angestellt in einem eigenen Unternehmen, dürftest du nicht arbeiten ohne Meister, ne?
Nee. Also man kann da drumherum kommen, indem man zum Beispiel einen Meister anstellt in seinem Unternehmen oder das eben mit jemandem zusammen macht. Oder man nennt es nicht Tischlerei, sondern irgendwie anders. Und also sowas wie Designer zum Beispiel ist, glaube ich, da nicht so geschützt und man kann das dann irgendwie sich so ein bisschen zurechtbiegen. Aber prinzipiell gibt es die Meisterpflicht.
Kostet die Meisterschule Geld?
Ja.
Wie viel?
Insgesamt für die Kurse knapp 10.000 Euro, also für Kurse und Prüfungsgebühren. Und dann, je nachdem, wie man das baut, für das Meisterstück nochmal ein paar tausend Euro. Genau, aber das wird gefördert, auch ziemlich gut gefördert vom BAföG-Amt. Aufstiegs-BAföG heißt das dann. Das hieß früher sogar Meister-BAföG. Und die zahlen gerade eben sämtliche Gebühren, die ich an die Schule zu entrichten habe. Würde ich das Vollzeit machen, würde ich auch einen Lebensunterhalt von denen bekommen. Und
was du dann wie bei normalen BAföG auch anteilig zurückzahlen müsstest.
Genau,
wenn du Geld
und tatsächlich relativ wenig. Also sowieso von vornherein nur 60%. Und davon wird dann nochmal ein Teil erlassen, wenn ich mich selbstständig mache. Und nochmal ein Teil erlassen, wenn ich erfolgreich bestehe. Also im Endeffekt werden das dann vielleicht 5.000 Euro sein, die ich noch zurückzahlen muss.
Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, wie viel Geld das eigentlich auch kostet, wenn man selber dann eine Werkstatt aufbauen will. Ne? Wenn du dich selbstständig machen würdest, dann hättest du noch ein bisschen diese BAföG-Schulden, aber nicht mehr so viele. Aber was kämen sonst so für Kosten auf dich zu? Weil ich arbeite selbstständig und sehe mich immer nur mit meinem Laptop irgendwo hinfahren, den ich eh hätte. So, ich habe keine Kosten. Wie wäre das bei dir?
Ja, es ist viel. Also wenn man das so richtig macht und einen Maschinenpark kauft und Gewerberäume mietet und alles neu anschafft, was so zu haben ist, und dann schon so 300.000 Euro ungefähr.
Denkst du manchmal darüber nach, was das für eine Disbalance ist, dass man eben so hohe Anfangsinvestitionen hat, aber sozusagen sehr, sehr lange dann dauern würde, auch bis man das zurückbezahlt, eben mit den Gehältern oder eben mit den Auftragspreisen, die man so erzielen kann mit seiner Arbeit?
Ja, es ist schon verrückt. Wenn mich jemand fragt, Hanna, ich brauche einen neuen Badezimmerschrank, sag mir doch mal, wie viel das kosten würde. Und dann würde ich mich hinsetzen und es tatsächlich so kalkulieren, wie das jemand machen müsste, der noch diese gesamte Werkstatt unterhält. Jetzt gerade bin ich da in einer ziemlich komfortablen Situation, weil ich diese ganzen Nebenkosten nicht habe. Aber dann müsste ich in dieses Angebot und in diesen Angebotspreis reinnehmen, dass ich meine Maschinen unterhalten und warten muss, dass ich meinen Fuhrpark über Kundenaufträge finanzieren muss, meine Mitarbeiter, meine Werkstatt und so weiter. Und darum sind das teilweise, weiß ich auch nicht, dann so 2.000 Euro für so einen kleinen Badezimmerunterschrank. Und das ist absurd viel, aber wenn man das dann so auflistet, macht es einfach total viel Sinn. Und darum macht das eigentlich so rein wirtschaftlich zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn, dass man so kleine Schränkchen baut.
Würdest du eigentlich sagen, dass du eine bessere oder eine schlechtere Work-Life-Balance hast als deine Freunde, die im Büro arbeiten?
Ich glaube, das nimmt sich nicht so viel. Ich meine, im Endeffekt bin ich auch 8-9 Stunden pro Tag bei der Arbeit, genauso wie jeder andere auch. Ich glaube, das nimmt sich wirklich nichts. Manchmal nehme ich auch Arbeit mit nach Hause und mache mir Gedanken über den nächsten Tag, weil ich irgendwas vergessen habe. Also es ist nicht so, dass ich die Werkstatt abschließe und ist alles hinter mir. Das ist schon auch, beschäftigt mich schon manchmal auch oder stresst mich oder so.
Aber du hast jetzt nicht in dem Sinne so eine E-Mail-Flut oder so? Oder gibt es dann auch Kunden oder Chefs oder so, die dann die ganze Zeit immer noch irgendwas von einem wollen, obwohl man eigentlich gerade nicht bei der Arbeit ist?
Nee, das habe ich nicht.
Das stimmt. Wenn du eine Sache ändern könntest an deiner Arbeit, hättest du dann lieber mehr Geld, mehr Sinn oder mehr Freizeit?
Mehr Geld.
Obwohl dir Geld eigentlich nicht so wichtig ist.
Ja, aber das andere habe ich ja schon.
Okay, gute Antwort. Jetzt bist du 27. Mhm. Bist du da, wo du dachtest, mit 27 zu sein?
Auf jeden Fall nicht, als ich da vor 10 Jahren drüber nachgedacht habe. Aber mittlerweile bin ich schon ganz zufrieden mit meinem Stadium. Aber ich denke da irgendwie auch nicht so alt, also manchmal schon, aber ich versuche das mal so wegzuschieben, dass ich dann nicht so aufs Alter bezogen drüber nachdenke, weil ich finde, das macht nicht so viel Sinn. Also
wie alt sind denn die anderen in der Meisterschule?
Teilweise älter, aber das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe auch viele in der Klasse in meiner Meisterschule, die aus dem Umland kommen, aus Brandenburg und schon seit über 20 Jahren in ihrem Betrieb arbeiten. Und da geht jetzt der ehemalige Meister oder der alte Meister in den Ruhestand und es wird jemand Neues gebraucht. Und dann gehen die jetzt halt zur Meisterschule. So. Von daher, da ist das Alter schon mal nicht relevant. Und ich habe mich da selber auch bei ertappt, als ich jetzt über diese Fortbildung, über dieses Studium nochmal nachgedacht habe.
Das in Garmisch?
Ja, dann dachte ich dann auch irgendwie, wenn ich das dann noch mache, mit 29 bin ich mit der Meisterschule fertig und dann bin ich 31 nach Ende dieser weiteren Ausbildung. Ist das nicht ein bisschen alt, um dann erst eigentlich richtig zu starten mit was auch immer da an Karriereweg noch auf mich zukommt? Aber irgendwie versuche ich, also das kommt dann schon immer wieder auch in meinen Gedanken auf, aber eigentlich finde ich super, super unwichtig.
Und die Frage ist ja auch, was ist ein richtiger Karrierestart? Also das finde ich eine interessante Formulierung von dir, weil man könnte umgekehrt auch sagen, seit du 21 bist, arbeitest du halt, ne, in einer Ausbildung, dann jetzt irgendwie zwischen Ausbildungsende und Beginn der Meisterschule, aber das jetzt parallel ist ja jetzt nicht so, also warum ist es so eine Sichtweise, dass das Arbeitsleben dann erst mit 31 losgeht, nur weil man dann erstmal ausgelernt hat auf diesem formalen Weg, ne?
Ja, voll.
Wessen Rat ist dir wichtig, wenn du über die Zukunft nachdenkst? Mit wem besprichst du dich da?
Vor allem mit meinen Eltern, die beide sehr unterschiedlich sind, und beide auf so eine Art und Weise, die in Kombination sehr gut ist für mich. Also meine Mutter ist sehr eigentlich kompromisslos unterstützend.
Bedingungslose Liebe.
Bedingungslose Liebe, ja. Also ich weiß nicht, wie weit das gehen würde, aber bisher bei den Entscheidungen, die ich getroffen habe, war sie immer ganz begeistert und d'accord. Und mein Vater gibt mir da schon mehr Kontra und äußert seine Zweifel sehr explizit. Und das ist auch gut. Aber im Endeffekt weiß ich auch bei ihm, dass er da also auf jeden Fall immer mich unterstützen wird, auch wenn er das jetzt gerade nicht so super toll findet, dass ich, keine Ahnung, nach dem Abi nach Australien gehe oder so. Aber genau.
Hast du in deinem privaten Freundeskreis so die Leute, mit denen du deine Freizeit verbringst, auch inzwischen einige Tischler oder sind das vor allen Dingen noch die Leute irgendwie aus Schul- und Uni-Zeiten?
Beides. Also ich habe zwei sehr gute Freunde noch aus der Ausbildung. Ansonsten sind es also ganz wild zusammengewürfelt, Uni-Freunde. Ich habe auch teilweise in Restaurants noch gearbeitet, daher kenne ich viele Leute. Menschen, die gar nichts mit dem Job zu tun haben und dem Studium ja auch. Also könnte ich gar nicht sagen.
Und ist es relevant, sich mit diesen unterschiedlichen Leuten auch zum Beispiel über Zukunftspläne auszutauschen? Weil viele von deinen Freunden haben ja vielleicht null Ahnung von Tischlerei und worauf es darauf ankommt. Das ist eine Perspektive. Vielleicht braucht man aber auch mal jemanden, der halt wirklich den Beruf und das Berufsfeld gut kennt und so.
Ja, total. Aber ich finde, das denke ich auch ganz, ganz häufig, so cool, wenn ich mich gerade umschaue in meinem Freundeskreis und klar, gerade die Leute, die ich schon so seit der Schulzeit kenne, aber auch ja, einfach so durch die Bank, was für unterschiedliche Dinge wir alle machen. Und meine eine Freundin ist jetzt fertige Ärztin seit ein paar Monaten. Die andere arbeitet bei der Weltbank in Washington und ich mache die Tischlermeister-Ausbildung. Und es ist einfach so super unterschiedlich und alle haben so ihre, oder größtenteils alle so ihre kleine Nische gefunden und sind da mega gut drin. Das finde ich so schön. Und von daher, klar, rede ich gerne mit meinen Tischlerfreunden über Tischlerthemen, aber es gibt mir auch total viel, so alle anderen bei ihren Sachen zu beobachten. Und irgendwie auch, und ich verstehe auch mittlerweile immer weniger von dem, was meine Freunde machen, weil es so speziell ist und einfach so eine wahnsinnige lange Ausbildung hinter sich hat. Und
findest du es umgekehrt schön, weil ich denke mir oft so viele Leute, die irgendwie, keine Ahnung, diesen Business Development Manager oder Communication Specialist und so, und keiner weiß, was es genau ist, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich bin Tischlerin, dann weiß halt jeder, was er macht. Das ist nicht eigentlich auch total cool.
Das ist auch cool. Ja, voll. Ja, doch. Ich habe das ganz häufig, wenn Leute mich kennenlernen oder ich Leute kennenlerne und die dann nach meinem Beruf fragen und ich sage das, dass ich so einen ganz begeisterten Gesichtsausdruck entgegengebracht bekomme. Ich kann es eigentlich, also es ist süß so und es freut mich natürlich auch immer, aber es ist so vorprogrammiert. Ich weiß genau, dass es passieren wird. Und
hast du eine Theorie, warum sich die Leute so darüber freuen?
Ach, ich glaube, das ist einfach ein Überraschungsmoment. Jetzt nicht nur, weil ich nicht aussehe wie eine Tischlerin, weiß ich nicht, aber auch weil so die Leute, die ich kennenlerne, schon eher in Kreisen unterwegs sind, wo Handwerkerberufe selten sind. Und
da ist mal was Besonderes, ja. Automatisch. Ein Merkmal unserer Generation ist ja auch so ein bisschen ständig umzuziehen und immer neue Jobs und immer neue Orte und so. Wenn du jetzt für 300.000 Euro Maschinen irgendwo gekauft hast, dann ist es ja jetzt nicht mehr so einfach, irgendwie umzuziehen oder sei es auch aus privaten Gründen für die Liebe zu sagen, ach, ich gehe mal in eine andere Stadt. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, ob dich das einengt, dich auch so räumlich zu binden, wenn du dann mal deine eigene Werkstatt aufbauen würdest?
Nee, auch weil sich dieser ganz spezielle Schritt für mich noch sehr, sehr weit weg anfühlt. Also so eine große Investition zu tätigen und tatsächlich diese eigene Werkstatt aufzubauen, das ist jetzt nichts, was ich in den nächsten 5 Jahren machen will. Sondern eher so, weiß ich nicht, mit Ende 30 vielleicht oder so.
Dann hast du vielleicht auch deinen Wohnort gefunden, genau, wo du erstmal setteln willst.
Ja.
Ganz zum Ende des Podcasts spiele ich immer geklaute Fragen. Da klaue ich mir Fragen von irgendwem, der schlauer ist und das alles noch viel schöner formulieren kann als ich. Und ich stelle dir einfach mal die 3 Fragen und wir gucken, was bei rauskommt. Die erste Frage ist, bringt Geschwindigkeit das Merkmal der Digitalmoderne Schönheit zum Verschwinden, weil zum Empfinden von Schönheit Müßiggang notwendig ist?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin im Allgemeinen ein sehr großer Digitalzweifler, beziehungsweise für mich das schnell so von abgestoßen und entfremdet so ein bisschen. Ich fühle mich auch teilweise deswegen sehr alt, weil ich so mit ganz großer Verwunderung die junge Generation betrachte, meine kleine
zu
Schwester.
Zu der du dich schon nicht mehr zählst?
Nee, wirklich nicht. Meine kleine Schwester zum Beispiel, die 19 ist und so ihre Altersgenossen haben einfach noch, glaube ich, ein ganz anderes Verhältnis zu Digitalem und Social Media und so weiter als ich. Und ich.
Hast du selber keine Social Media Accounts?
Doch. Aber wie gesagt, ich finde das teilweise ganz befremdlich und finde, das macht super viel, ja, aber auch was für einen großen Stellenwert das hat und ich fühle das manchmal auch selber, dass ich ja, das Gefühl habe, dass so, das ist jetzt so ein Allgemeinplatz vielleicht, das sagen bestimmt auch ganz viele andere Leute, aber dass so reale Erlebnisse und Dinge nicht mehr so richtig, nicht mehr so einen richtigen Wert haben, wenn sie nicht auch auf dieser Ebene in irgendeiner Form nachvollzogen werden können oder dokumentiert werden. Und das finde ich total schade. Und
so nach dem Motto, das findet nur da statt, was man auch auf Social Media sieht,
ja,
und was du sonst in deinem Leben machst oder wie erfüllt dein Leben sonst ist, ist halt da nicht wiedergespiegelt,
und
weil du es nicht so zeigst.
Ich habe ein paar Freunde, die ich so dabei beobachte, wie wir eine schöne Situation zusammen erleben, und ich merke, dass da so eine Unruhe ist, das zu fotografieren, mitzuteilen, und so das Erleben in dem Moment dadurch so ein bisschen an, ja, wie gesagt, Wertigkeit verliert, und das macht mich richtig traurig fast schon. Und ja.
Also ein Plädoyer für mehr real im Hier und Jetzt leben. Hättest du gerne ein absolutes Gedächtnis, also dass du dich an alles erinnerst, was du je erlebt hast?
Ja.
Warum?
Ist witzig, ich denke da immer mal wieder drüber nach, weil ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist und ich ein wirklich schlechtes Gedächtnis habe, aber ich habe das Gefühl, ich vergesse sehr viel, und ich lese gerade ein Buch, Arbeit und Struktur, von Wolfgang Herrndorf, und er schreibt immer mal wieder über Erinnerungen, die er mit Freunden erlebt hat in seiner Jugend, oder irgendwelche witzigen Stories, die ihm so ad hoc einfallen. Und dann versuche ich in dem Moment, weil es klingt alles so cool, und ich so, okay, sowas ist ja doch bestimmt auch schon mal passiert, und versuche so Erinnerungen aus Kindheit und Jugend wieder wachzurufen, und vielleicht ist es auch, weil ich mich da so drauf konzentriere in dem Moment, aber mir fällt einfach nichts ein. Also jetzt sehr extrem gesprochen. Und das empfinde ich als ganz großen Verlust. Von daher, und ich glaube, ja doch.
Das ist eine Frage von Max Frisch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich damit so einen Punkt bei dir treffe, dass du tatsächlich drüber nachdenkst. Jetzt ein bisschen eine trivialere Frage aus so einem Liebesfragebogen. Und zwar, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen und wann hast du das letzte Mal für jemand anders gesungen?
Für mich selbst, das mache ich ganz häufig.
So unter der Dusche oder auf dem Fahrrad oder was ist so diese, oder einfach so zu Hause?
Ja, alle drei Situationen. Das letzte Mal war, glaube ich, als ich vor ein paar Tagen war ich zufällig alleine zu Hause. Ich wohne in der WG mit drei anderen Menschen, darum kommt das nicht so häufig vor. Und es gibt dieses eine Lied, ich habe immer so einige Lieder, die relativ peinlich sind, ich sage jetzt auch nicht welches.
Oh, Sadie, also, wird also, es lädt mich jetzt natürlich dazu ein, nachzufragen.
Ich sage es später. genau, die ich dann so in Dauerschleife höre, weil sie so wahnsinnig catchy sind. Und dann habe ich dieses eine Lied wahnsinnig laut angemacht und bin durch die Wohnung getanzt und habe gesungen und mich selbst besungen. Für andere gesungen weiß ich nicht. Ich glaube, das mache ich fast nie.
Würdest du dich nicht trauen? Kannst du denn gut singen, wenn
du
dir selber
nicht
so zuhörst?
Nee, und ich, da habe ich auf jeden Fall so eine Hemmung. Ja, total.
Allerletzte Frage. Was ist der coolste Auftrag als Tischlerin, den du dir vorstellen kannst? Also sowas wie die Papstresidenz im Vatikan ausbauen oder den Schreibtisch der
cool
Bundeskanzlerin
ist,
oder ja, ich weiß nicht. Das waren so die, die mir einfallen würden.
Gar nicht so personengebunden, aber was ich super cool fände, wäre, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ey Hanna, ich habe diese wunderschöne, riesige, komplett leere 20er-Jahre-Villa gekauft. Mach mal.
Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Danke dir.
Das war Lehrjahre Nummer 11. Ich habe viel gelernt über die Tischlerei und ich habe großen Respekt vor Hanna. Nicht nur für den Schritt nach dem Bachelor einfach nochmal eine Ausbildung zu starten, sondern auch vor all den großartigen Sachen, die sie so baut. Ich persönlich habe zwei linke Hände und bin schon mit IKEA-Zusammenschrauben überfordert. Von daher Hut ab, dass sie mal soeben Küchen, Sideboards oder Tische schreinert.
Wenn ihr das Gespräch mit Hannah mochtet, dann klickt auf Folgen und abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.